Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die kitschige Welt der Serien. Wir sind heute mal wieder total eskapistisch unterwegs und reden über eine Serie, die vielleicht nicht alle schauen, aber alle kennen und über die alle reden. Bei uns geht's heute um Bridgerton.
Die dritte Staffel ist vor kurzem gestartet. Es geht um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und eine, die dazu alles weiß, ist Filmwissenschaftlerin Leonie Kapfer. Hallo, liebe Leonie.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Danke, dass du mit uns sprichst heute über die dritte Staffel von Bridgerton. Wie hat sie dir denn gefallen? Die zweite war ja eher ein bisschen enttäuschend, könnte man sagen.
Also ich fand, die dritte hat mir wieder Spaß gemacht anzuschauen. Sie kommt immer noch nicht an die erste ran. Das wäre mein Urteil. Aber ja, Bridgerton ist für mich schon so, ist und bleibt so ein Guilty Pleasure. Ich schaue es dann doch immer gerne an.
Und inwiefern kommt sie nicht an die erste ran? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Also ich fand bei der ersten, was halt wirklich extrem gut funktioniert hat, war die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Und auch die Storyline hatte einfach dadurch, dass es, jetzt ist es ja sozusagen geteilt, hatte in der ersten Staffel, finde ich, die Storyline total viel Zeit, sich zu entwickeln. Also wirklich über 7 oder 8 oder ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aber wirklich viele Folgen hinweg konnte da wirklich dieses Knistern entstehen. Und jetzt musste das natürlich, weil Netflix das geteilt hat, innerhalb von 4 Staffeln sich jetzt einstellen. Und das, finde ich, spürt man schon, dass es irgendwie weniger Zeit ist, es schneller gehen muss, hektischer.
4 Folgen.
4 Folgen, sorry, ja. Genau, über 4 Folgen hinweg. Mhm.
Jetzt vielleicht noch kurz zur Erklärung an die Menschen, die, ich weiß nicht, unter einem Stein leben oder sonst irgendwo. Im Zentrum dieser Staffel steht Penelope Featherington, die sich gemäß der Bridgerton-Idee gerade schwer tut, einen Mann zu finden oder besser gesagt den Mann, nämlich Colin Bridgerton, weil sie dem gängigen Schönheitsideal nicht entspricht. Ist das im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln ein Fortschritt, Leonie?
Ich bin mir unsicher, ob ich das schon als Fortschritt kennzeichnen würde, weil Penelope ja auch wirklich sehr normschön dargestellt wird. Sie verändert ja dann auch ihre Garderobe in der Serie. Man sieht sie ja dann auch sozusagen in dezenteren Farben, mehr tailliertere Figur. Und die ganzen Bodies, die dargestellt haben, sind natürlich auch Abled Bodies. Also das sind immer noch schön attraktive Frauen. Natürlich, wenn man sich jetzt Serien der 90er oder 0er Jahre anschaut, wo es das gar nicht geben durfte, übergewichtige Menschen, dann vielleicht, ja, ist es ein Fortschritt. Aber ja, ich würde es jetzt noch nicht aus feministischer Sicht so total loben.
Bei Penelope geht es aber nicht nur um Romantik, sondern auch um Freundschaft. Sie hat sich ja mit ihrer besten Freundin Eloise Bridgerton zerstritten. Die beiden werden in der Serie ja so als die Intelligenzbestien dargestellt. Wären die beiden nicht eigentlich das bessere Paar?
Ja, denkt man so. Das ist ein bisschen spannend, dass natürlich Gayness muss wieder sozusagen in der Closet bleiben. Das sieht man in der Serie gar nicht. Also es gab ja mal beim Benedict diesen Ausflug in die Kunstwelt, wo es dann sozusagen gezeigt wurde. Aber in den Hauptcharakteren ist es natürlich bis jetzt, bleibt es total aus. Also es bleibt total in diesem heteronormativen Setting. Ja, vielleicht auch wenig verwunderlich, weil da will es dann doch nicht anecken.
Auch bei Benedict, oder? Weil du das angesprochen hast, der ist jetzt in der dritten Staffel auch wieder sehr straight unterwegs und nicht mehr bi, wie das in der ersten Staffel so war.
Ich finde es aber schon eine interessante und nicht zu sagen überraschende Entscheidung, weil gerade wenn du sagst, man will nicht anecken, das wäre doch aufgelegt, oder? Zu sagen, da gehen wir jetzt rein in diese Ecke, weil wir sind bunt, wir sind queer und wir sind offen, wir sind für Diversity. Das ist im Grunde genommen ist es eine Schiene, die man nur einschlagen muss, ja, und die fährt sich von selber praktisch, denke ich.
Ja, aber das ist ja das Spannende an Bridgerton, dass es eben diesen unglaublichen, diversen Cast gibt, aber dass es doch immer versucht, diese heteronormativen Ideale so stark zu reinszenieren, ganz stark zu etablieren. Und das ist ja auch die feministische Kritik dann, dass da gar nichts aufgebrochen wird, sondern dass dieses romantische Narrativ total wiederholt wird. Und da passt das, finde ich, schon total rein, dass sozusagen da natürlich Homosexualität wieder raus muss und sozusagen in eine Closet bleibt oder unsichtbar gemacht wird. Und das fällt stark auf in Bridgerton. Und deshalb glaube ich, da kommen wir vielleicht dann noch dazu, aber deshalb auch diese queer-feministische Kritik dann an der Serie, die ich schon auch unterstütze. Mhm. Ja.
Die Homosexualität wurde ja ein bisschen ausgelagert in das Spin-off Queen Charlotte, oder? Da kommt doch ihr Diener, oder wer? Ich glaube, es ist ihr Diener, der diese Affäre hat mit dem Diener vom König und so. Da wurde das irgendwie ausgelagert, kommt mir vor.
Ja, aber natürlich dann auch nicht in den Main-Charakteren. Also es ist schon immer sehr Sehr ausgelagert, ja.
Na, vor allem ist die Queerness ja verortet in der dienenden Schicht sozusagen,
ja,
stimmt,
nicht? Ja.
Und nicht in der regierenden,
ja.
Finde ich interessant.
Oder
ja.
In Bridgerton dann in dieser Kunstbubble, wo die die verrückten Künstler sind und die dürfen natürlich irgendwie über vermeintliche Grenzen gehen oder so. Also das fand ich schon auch super klischeehaft inszeniert.
Lustig ist ja auch, Penelopes Besonderheit beruht auf der Tatsache, dass ihre Darstellerin Nicolan Coughlan 37 ist. In der Serie wirkt sie aber wie maximal 23. Wie findest du diese Art der Verjüngung?
Eigentlich gar nicht so schlecht, weil das sieht man ja bei männlichen Schauspielern häufig und bei Frauen ist es ja oft so, dass sie dann sozusagen gar nicht, auf gar keinen Fall jemand spielen dürfen, die jünger ist, sondern eigentlich eher immer jüngere Schauspielerinnen gecastet werden. Deshalb finde ich es nicht schlecht. Ja, aber ich würde es jetzt auch wieder nicht als besonders progressiv bezeichnen, sondern da ist natürlich auch ein Make-up dahinter, das einen dann auch aussehen lässt wie 23 wahrscheinlich.
Ich finde ja lustig eben bei Penelope und Eloise die Tatsache, dass sie sozusagen die als Außenseiterin dargestellt werden. Man muss immer so lachen, ja, und Außenseiterinnen sind sie deshalb, weil sie lesen. Und es ist so kurios, oder? Weil sie sind ja eigentlich sonst nicht anders, ja, als alle anderen. Sie suchen genauso eben ihren Anschluss und sozusagen, sie sind kritischer dadurch, aber es geht eigentlich nur darum, sie lesen, ja.
Ja. Ja, sie bilden sich sozusagen in damals männlichen Bereichen. Ich meine, bei Eloise ist ein bisschen schon, dass sie sich ja auch, als sie dann in der zweiten Staffel sozusagen dieses, wie heißt das dann nochmal, wenn man vorgestellt wird vor der Queen?
Sie ist so Debütantin.
Debütantin, da ist sie ja Debütantin und da ist sie ja dann wirklich so, dass sie gar kein Interesse an diesem Heiratsmarkt hat. Da wird sie ja dann auch so ein bisschen als anders dargestellt. Sie sucht jetzt nicht den Mann, aber ich befürchte, dass sie ihn auch noch finden wird und dass sich das dann auch in so ein Liebesnarrativ auflöst. Kann ich mir bei ihrer Figur nicht anders vorstellen, fast wenn man jetzt der Serienlogik folgt.
Eloise muss eine Frau finden, das geht sich sonst nicht aus, oder?
Wäre schön, aber ich habe da wenig Hoffnungen, aber vielleicht müssen wir in 2 Jahren nochmal reden.
In der 3. Staffel ist Eloise auf alle Fälle froh, weil der Fokus von ihr ein bisschen weg ist und eben ihre Suche nach einem Ehemann. Es geht nämlich auch um ihre Schwester, die Francesca Bridgerton. Aber der fehlt ein bisschen der Schwung, oder? Warum ist man in dieser Storyline so zurückhaltend?
Also was ich mir gedacht habe, dass vielleicht sozusagen dadurch, dass es ja wieder zweigeteilt ist, dass vielleicht in der zweiten, also in den zweiten Veröffentlichungen jetzt vielleicht da mehr auf Francesca fokussiert wird und es im ersten Teil mehr um sozusagen Colin und Penelope geht. Aber ja, ich meine, sie wird ja auch ein bisschen dargestellt als die andere Bridgerton. Also alle Bridgerton wollen ja so glänzen und wollen besonders sein und auffällig. Und sie wird ja so gezeichnet als sie, die auch so zurückhaltend ist und gar nicht auffallend wird. Vielleicht ist es auch dem geschuldet. Aber ich denke, da wird in den nächsten Folgen mehr kommen, aber das werden wir sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da dann auch noch was entwickelt. Aber das fand ich eigentlich auch total spannend, weil das war ja in den anderen Staffeln auch gar nicht so, dass es so 2 Haupt-Storylines gibt. Und das scheint sich ja hier jetzt auch so zu entwickeln. Es gibt einerseits die Geschichte von Penelope und andererseits von Francesca. Ist auch neu oder ist auch ganz andere gescriptet jetzt, die Serie.
Sie ist ja eigentlich auch ein bisschen eine Außenseiterin, oder? Die sich auch intellektuell befasst mit Musik und da sich total gut auskennt und irgendwie das alles ein bisschen doof findet. Also
stimmt. Ja, sie ist in so einer anderen Welt. Sie ist ja. Sie wird so ein bisschen als, vielleicht könnte man sagen neurodivers, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon zu weit gegriffen, aber auf jeden Fall wird sie ganz anders gezeichnet als ihre Geschwister, ja.
Den Begriff neurodivers müsstest du jetzt vielleicht erklären?
Ja, also neurodivers würde man Menschen bezeichnen, die vielleicht so etwas wie, was wir als Krankheiten bezeichnen, aber was sozusagen einfach nur andere neurologische Strukturen beschreibt, also sowas wie ADHS oder Asperger oder Formen von Autismus, also auf dem Spektrum sein. Das wäre sowas wie neurodivers. Und die Bezeichnung kommt daher, dass man da weg will, die so zu pathologisieren.
Okay, weil Francesca ein bisschen vielleicht was Autistisches oder...
Vielleicht, weil sie auch in dieser Welt der Melodien, der Musik so stark verortet ist, aber das, ja, vielleicht auch zu weit hergegriffen. Vielleicht wird da versucht, auch sowas zu inszenieren.
Ja, aber was das betrifft, ist Bridgerton schon in gewisser Weise vorbildlich, weil ich bilde mir auch ein, es kommt ein Mensch mit Handicap vor. Sowas sieht man eigentlich nirgendwo, oder? In keiner Serie, ohne dass es eben eine Handlung ist, die genau auf diese Behinderung abzielt.
Ja, genau. Also in der 3. Staffel kommt jetzt sozusagen eine Person in Rollstuhl. Hat mich auch ein bisschen an Sex Education erinnert. Und das wurde ja dann auch, ich glaube, in Sex Education der 2. oder 3. Staffel eingeführt. Genau, das wird jetzt hier auch darauf zurückgegriffen. Also Diversität wird sozusagen wirklich nochmal über die Kategorie Race erweitert. Das hatte ich auch das Gefühl, dass sie das versuchen.
Bei Menschen mit Behinderung, ich erinnere mich an eine einzige Serie, außer eben an Sex Education, das war Malcolm in the Middle, oder? Wo eben halt auch nicht die Behinderung sozusagen im Mittelpunkt gestanden hat, ja, sondern eben die Figur einfach. Ja. Ja, und die durfte so sein, wie sie ist.
Ja.
Interessant, ja. Die Lady Violet hat in dieser Staffel auch einen Verehrer, das ist neu. Wie siehst du denn die Darstellung älterer Frauen in Bridgerton? Da gibt es ja doch einige und zwar auch interessante Figuren.
Ja, also es gibt ja vor allem die Queen Charlotte, die so über allem herrscht und eben auch Violet Bridgerton. Kommt schon in Bridgerton stark raus oder kommt stark zum Tragen, fand ich aber auch sozusagen das Spin-off Queen Charlotte stärker. Also das fixiert dann mehr auf sozusagen diese Figuren, aber natürlich auch als sie jünger waren. Also das ist dann nochmal was anderes. Aber ja, ich glaube aber doch, dass der Fokus vor allem sozusagen die Menschen, die dann sozusagen für wirkliche Liebesgeschichten relevant sind, bleiben die jungen Frauen. Da bricht vielleicht die dritte Serie auch, aber sozusagen natürlich Queen Charlotte, sozusagen die Herrscherin, das ist auch schon eine coole Frauenfigur, aber sozusagen für den Heiratsmarkt interessant werden natürlich die jungen Frauen, also die Debütantinnen inszeniert. Und da ist dann auch wieder wenig wirklicher Bruch mit diesen Darstellungen. Und ich meine, in den Sexszenen sind natürlich auch ganz stark junge, schöne Körper. Also das ist schon auch, dass man die natürlich auch nicht dann sozusagen sieht, wie sie jetzt Sex haben oder sozusagen so eine Inszenierung von Falten, wurde in Bridgerton auch noch nicht gezeigt. Ich finde auch zum Beispiel bei der Inszenierung von sozusagen Fett hat die Serie jetzt auch noch nichts geleistet. Also weil sozusagen diese Figur der Penelope immer extrem angezogen ist. Ich weiß aber, dass auf dem Instagram-Account der Schauspielerin schon angekündigt wurde, dass da Nacktszenen kommen werden. Also ich hoffe, da wird es dann auch mit dieser Skinniness gebrochen. Aber das fand ich jetzt in den Sexszenen schon dominierend. Also Schlankheit, Jugend.
Ich erinnere mich an eine Szene in der zweiten Staffel, wo Lady Bridgerton mit Lady Danbury über die Thematik spricht, als Witwe und eben kein aktives Sexleben zu haben. Das fand ich irgendwie einen interessanten Moment, weil ich mir vorstellen kann, dass das damals in dieser Gesellschaft halt wirklich ein Tabuthema war. Und das war so das Einzige, wo die Thematik, die wir gerade angesprochen haben, vorgekommen ist.
Ja, sonst werden sie schon so als Mutterfiguren inszeniert. Genau, ja. Also vor allem Lady Danbury und Violet Bridgerton, die dann auch so das Geschick der Familie steuern. Also so ein bisschen diese Familienmatriarchin wird da so aufgegriffen. Aber als sinnliche Frauen treten sie bis jetzt noch nicht in Erscheinung. Aber vielleicht ändert sich's auch. Vielleicht kriegen wir das sogar noch in der Staffel.
Und wie fandest du das Spin-off?
Ich muss sagen, das Spin-off habe ich echt dann abgebrochen. Ich habe dann die ersten 2 Folgen, glaube ich, gesehen oder 3 und habe dann aufgehört, weil es mich dann irgendwie nicht so gefesselt hat, weil ich dann diese Liebesgeschichte von George und Charlotte irgendwie haben mir die dann zu anstrengend. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann hat es sich irgendwie nicht so reingerissen.
Ja, auch aus filmwissenschaftlicher Sicht nicht relevant.
Also ich meine, das erklärt natürlich nochmal so diese ganze Hintergrundgeschichte. Also wie kam es zu dieser sozusagen offenen, diversen Gesellschaft? Aber ich finde, es ist dann auch so repetitiv, weil die Figuren immer gleich gezeichnet werden. Es sind immer diese extrem selbstbewussten Frauen, die sich dann so aus sich heraus empowern. Und dann dachte ich so, okay, da kommt so wenig Neues irgendwie. Also das ist dann, ja.
Ich fand die Erklärung auch gar nicht so spannend. Ich fand das an Bridgerton eigentlich cool, dass das einfach so als gegebener Fakt uns präsentiert wird. Das ist halt divers und für mich hätte das gar nicht gebraucht, diese Backstory.
Aber ich finde ja, die Erklärung in Bridgerton fand ich sogar noch problematischer, weil da wird das ja einmal erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Da kann ich mich
und
nicht erinnern.
Da redet dann nämlich die Lady Danbury mit ihrem Neffen oder Ziehkind, eben dem Duke of Hastings, und dann sagen sie eben, ja, diese sozusagen diverse Kultur ist gekommen durch die Liebe zwischen dem König, der weiß war, und der Königin, sozusagen Queen Charlotte, die schwarz war. Und das ist natürlich sozusagen als Erklärung für sowas wie eine diverse, diskriminierungsfreie, antirassistische Gesellschaft total verwässernd. Weil natürlich müssen da gesellschaftliche Kämpfe her, da braucht es unverglaublich viel politische Arbeit, damit diese Utopie entstehen würde. Und in Bridgerton wurde das dann in der ersten Staffel auch unter dem Narrativ der Liebe geframed. Also Liebe überwindet alle Grenzen. Liebe hat es auch sozusagen geschafft, dass wir jetzt sozusagen alle colorblind wurden. Und das fand ich total problematisch, dass das eben damit erklärt wird. Also es ging nicht daraus einher, dass sozusagen eine marginalisierte Gruppe für ihre Rechte gekämpft hat, sondern weil sich sozusagen ein weißer König in eine schwarze Frau verliebt hat. Und das ist schon so ein bisschen für alle Kämpfe nach Gleichberechtigung so ein in your face, oder? Das fand ich total die schwierige Erklärung.
Ja, aber das ist ja das Gleiche im Grunde genommen. Das gleiche Prinzip ist bei Penelope, ja, die sich ja auch sozusagen als alte Jungfer von ihren Schwestern und von der Mutter und so weiter und so fort sieht. Ja. Und warum ist das so? Weil sie eben nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Ja. Es bezieht sich ja alles genau darauf und bestätigt das ja insofern auch wieder. Ja. Und das ist die Problematik an Bridgerton, denke ich. Ja.
Ja, obwohl es natürlich ein bisschen uns einlädt, uns mit ihr zu identifizieren, weil sie dann die Schlauere ist, weil ihre Schwestern werden ja auch sozusagen so als dümmlich gekennzeichnet, verstehen nichts. Und sie ist natürlich dann, darf eben wie Eloise die Schlaue sein. Und da gibt es dann so eine Identifikation oder so eine Sympathie, die man mit der Figur hat.
Aber war in der Regency-Ära wirklich auch so das gängige Schönheitsideal ein dünnes?
Also wahrscheinlich schon nicht dieses extrem dünne, aber schon dünner kann ich mir vorstellen. Wenn man sich jetzt an die Mode erinnert, dann ist die ja schon auch stark tailliert, stark noch mehr Rundungen, aber ich glaube jetzt schon eher an einem schlanken Ideal orientieren.
Ja, aber wobei man sagen muss, also ist eine Serie, Dokumentation, ist wurscht, letztlich. Ne? Aber trotzdem, ja, interessanter Punkt.
Ja, wir machen eine kurze Pause, würde ich sagen, aber bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn bei uns geht's gleich weiter mit den großen Themen von Bridgerton, Liebe, Triebe und Diversität. Wir sind gleich wieder da.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Ja, über Bridgerton zu reden ist oft gar nicht so einfach, denn entweder hat man es mit leidenschaftlichen Fans zu tun oder mit erbitterten Gegnerinnen. Leonie, warum polarisiert denn diese Serie so stark?
Ja, ich glaube, weil sie eben viel an ihr auszusetzen gibt. Also sowohl aus rassismuskritischer Perspektive als auch aus feministischer Perspektive erfüllt die natürlich bestimmte Klischees, die man nicht reproduziert haben möchte. Natürlich auch diese Sehnsucht nach so einer royalen Vergangenheit kann man auch sozusagen sehr, sehr kritisch sehen. Also es ist natürlich auch so neokonservative Begehren, glaube ich, sind da auf jeden Fall auch dabei. Aber gleichzeitig ist natürlich die Inszenierung total super. Also dieses Pompöse, dieser Eskapismus, diese ja von Orchestern inszenierte Popmusik, also das macht schon irgendwie Spaß, glaube ich. Also es ist einfach ein Sehvergnügen. Und ich glaube, dass sie auch polarisiert, weil viele Menschen, die sie anschauen, sich dabei vielleicht eben auch so ein bisschen schlecht fühlen. Also ich habe ja auch von Guilty Pleasure gesprochen. Also es ist ja total ambivalent, wenn man die Serie anschaut, denkt man sich immer so, warum falle ich auf diese einfachen, cheesy Geschichten rein? Warum fesselt mich das so? Obwohl man ja am Anfang schon genau weiß, was am Ende passiert, aber trotzdem ist man so Feuer und Flamme. Also bin ich auch immer wieder erstaunt, wie man dann doch so ein bisschen manipuliert wird von diesem ganzen und der ganzen Aufmachung. Also man ist dann trotzdem total dabei.
Du hast jetzt schon mehrfach die queer-feministische Perspektive angesprochen. Wie siehst du denn die Darstellung von Geschlechterrollen in Bridgerton?
Also ich würde es jetzt sozusagen als Medienwissenschaftlerin, als Filmwissenschaftlerin so ein bisschen als so postfeministisch beschreiben. Also dass einerseits werden so feministische Ideale aufgenommen. Also die Frauen sind natürlich emanzipiert, die lassen sich den Mund nicht verbieten, die wollen irgendwie sichtbar sein, die wollen gleichberechtigte Rolle in der Beziehung einnehmen, wollen in der Gesellschaft was bewirken. Gleichzeitig ist aber sozusagen das eigentliche Ziel oder die eigentliche Erfüllung bleibt dann die Liebe und zwar auch wirklich sozusagen die heteronormative, monogame Paarbeziehung. Das ist dann, was eigentlich ihnen Glück bereitet und deshalb eben so postfeministisch. Also das würde man jetzt sozusagen aus dieser wissenschaftlichen Perspektive als so eine Ambivalenz beschreiben von feministischen und neokonservativen Idealen. Und ich finde, da lässt sich die Serie total gut einordnen. Sie ist einerseits nicht antifeministisch, aber andererseits auch nicht wirklich feministisch. Sie schwimmt so irgendwo dazwischen.
Die neuen Seiten, die Bridgerton aufgeschlagen hat, nämlich als es begann, waren die Sexszenen. Die gehen uns ein bisschen ab bis jetzt. Wie siehst du das?
Ja, auch. Also die erste Staffel hat da schon irgendwie total ich glaube, viele mitgerissen, weil eben dieses, so einerseits nicht nur die Sexszenen dann zwischen Simon und Daphne total prickelnd waren, sondern was ich auch total gut einfach sozusagen aufbereitet war, war, wie sozusagen die Spannung langsam steigt und man ja wirklich sozusagen da saß und wollte, dass die endlich miteinander schlafen. Und das ist nie wieder passiert in den ganzen nächsten Staffeln, stimmt schon. Und ich fand, die Sexszenen waren natürlich, also es wurde ja dann auch viel über so Female Gaze geredet, ich fand, sie waren dann schon so aufbereitet, dass es jetzt nicht zu so einer starken Sexualisierung der weiblichen Figur zum Beispiel kam, sondern es wurde schon versucht, sozusagen wirklich auf Emotionen, also wenn dann sozusagen Kamera-Close-Ups waren, dann nicht sozusagen die einzelnen Körperteile von einer Frau, sondern oft Gesichter. Es wurde sozusagen Simon auch sehr häufig nackt gezeigt. Also da wurde schon dann mehr mit Totalen, Halbtotalen gearbeitet. Dieser Male Gaze nach Malvi wurde jetzt in der Kameraführung und in der Inszenierung nicht wiederholt. Deshalb fand ich die schon auch irgendwie, ja, irgendwie progressiv gefilmt tatsächlich, die Szenen.
Das ist doch interessant, warum man das nicht wiederholt hat.
Es ist also bei Anthony und Kate war ja wirklich, dass da dann nur so Traumsequenzen gezeigt wurden und wirklich nur so Ausschnitte vom Sex. Also das fand ich auch erstaunlich und jetzt auch in der dritten Staffel kamen die auch nicht mehr wirklich vor. Also.
Aber das finde ich ja ganz cool irgendwie, dass die Geschwister, die quasi verheiratet wurden, dann auch so verschwinden und einfach keine Rolle mehr spielen.
Das ja, aber eigentlich müsste sie ja jetzt die Rolle der Lady Bridgerton einnehmen und es darf ja noch sozusagen Violet in dieser Rolle bleiben. Aber das, vielleicht ändert sich das auch, dass sie dann auch mehr, wenn sie dann einen neuen Mann kriegt, dass sie dann vielleicht auch aus dieser Matriarchenrolle rausgedrängt wird. Also vielleicht braucht es den Mann auch, damit Kate sozusagen den Haushalt übernehmen kann, damit sie sozusagen eine andere Beschäftigung kriegt. Und das löst sich natürlich dann auch in Liebe auf, weil sonst wäre sie ja sozusagen arbeitslos, die Violet, wenn dann die Schwiegertochter ins Haus einzieht.
Was interessant ist, nämlich auch außerdem auch noch in Bridgerton, ist, dass die Darstellung dieser romantischen Liebe, ja, wie man sich als junge Frau dieser Liebe hingibt, und wie man darauf aufmerksam machen kann, kann das jetzt für, ich weiß nicht, ja, TikTokerinnen zum Beispiel sowas wie ein Erweckungserlebnis sein?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, dadurch bedienst du sehr den Zeitgeist. Also ich glaube, dass es da wenig mitzunehmen gibt tatsächlich. Ich glaube, da wären andere Serien mehr sozusagen, würden zu so einer Erweckung beitragen. Also glaube ich gerade sowas wie Sex Education oder, ich meine dann auch die Serien, die sind alle schon ein bisschen älter, aber sowas wie Girls oder Insecure, die waren, glaube ich, hatten mehr, glaube ich, so aufklärerisch-feministisches Wert als Bridgerton.
Nur, also wenn ich jetzt eine Influencerin hernehme, ja, die möglicherweise von Insecure sich fürchtet, und vor der Schönheit und vor den schönen Kostümen und vor den schönen Geschichten und so weiter und so fort fühlt sie sich vielleicht eher angezogen und angesprochen. Und möglicherweise ist sie deswegen auch offener dem Feminismus, der Diversität, der natürlich in moderatem Tempo dort vorgespielt wird, dem zu folgen. Vielleicht ist es doch sowas wie eine Einstiegsdroge, ja. Und Bridgerton schafft es jetzt, aus all diesen stockkonservativen Menschen auf TikTok oder sonst irgendwo ihre traditionellen Bilder einer romantischen Beziehung auch vermitteln, weil das ist es ja ganz oft, nicht? Vielleicht daran was zu finden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, aber da würde ich tatsächlich widersprechen, weil dafür ist Bridgerton für mich zu konservativ, weil ich finde, da wird total, vor allem in der Beziehung, natürlich dürfen die Frauen sozusagen mitreden, aber so als was so Kern weibliche Stereotype sind und männliche, es wird ja total wiederholt. Also die Männer sind ja die, die dann in Schlägereien geraten, die dann sozusagen für die Liebe kämpfen. Und was ich auch total spannend fand, dass die Männer waren die einzigen, die sozusagen immer eine Backstory bekommen haben. Wir hatten ja das in der ersten mit dem Simon, kam ja immer so Rückschau in seine Jugend und wie er von seinem Vater gelitten ist und deshalb hat er ja sozusagen diese Schwierigkeiten, sich auf eine Beziehung einzulassen. Also die wurden so als komplexe Charaktere bezeichnet und beim Anthony ja dasselbe dann sozusagen. Da kam ja dann auch diese Rückblenden, dass sein Vater gestorben ist über diesen Bienenstich und deshalb hat er jetzt eben auch Probleme. Also dann habe ich mir gedacht, da wird das eigentlich total wiederholt, dass sozusagen die Frauen sind ja sozusagen Macherinnen, weniger komplexe Charaktere, sozusagen entweder gut oder sozusagen wie Daphne, die war ja so einfach nur gut, Eloise ist sozusagen einfach anders etc., Penelope ist sehr intelligent und die Männer sind komplexer, ambivalenter gezeichnet und vor allem auch diese starke, leidenschaftliche, wilde Natur, die dann auch so bei Anthony oder Simon und jetzt ja auch bei Colin, die haben ja dann alle auch sozusagen Sexarbeiterinnen, die sie bezahlen. Und da denke ich mir, in der Darstellung bleibt es dann so unglaublich konservativ. Und dann, da dachte ich mir dann so, wow, da mache ich mir eher Sorgen, wenn das junge Frauen schauen, weil da auch eben diese männliche Sexualität als was Wildes und Unkontrollierbares dargestellt wird immer. Sowohl bei dem ersten Sex mit Anthony und Kate als auch Simon und Daphne, werden die ja schon so ein bisschen überrumpelt, die Frauen. Natürlich wird dann auch Konsens dargestellt, aber es wird ja schon so, der Mann kann sich jetzt nicht mehr halten, hat immer versucht, sich zurückzuhalten und jetzt bricht sozusagen die männliche Lust sozusagen sich den Bann. Teilweise da finde ich es dann auch wirklich, ja, gefährlich vielleicht sogar. Vielleicht ist es zu hart gesagt, aber für junge Frauen vielleicht nicht das beste Vorbild, dachte ich mir. Also daher kommt dann auch mein Guilty Pleasure, wo ich mir denke, da wird schon auch ganz schön gruselige Genderrollen teilweise reinszeniert.
Die Backstories der Frauen werden vielleicht auch, um es nochmal Queen Charlotte zu bemühen, werden dort auch ein bisschen ausgelagert, genau, oder? Weil da fährt man ja auch, wie Lady Danbury zu ihrer Rolle kam, oder auch Violet Bridgerton wird da ein bisschen...
Ja, genau. Aber die weiblichen, sozusagen Daphne oder Kate oder jetzt Penelope, die kriegen, genau, die haben jetzt eigentlich nie Rückblenden bekommen, was jetzt Anthony und Simon beide bekommen haben. Also das war schon, finde ich, auffallend, wie das inszeniert wird.
Also wir können festhalten, es wird viel versucht mit diversem Cast, Body Positivity, feministischen Ansätzen, aber wenn ich jetzt das so zusammenfasse, es gelingt nicht wirklich, kann man das so sagen?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also leider gelingt es nicht und leider bleibt es total auf, würde ich jetzt sagen, auf einer Symbolpolitik.
Aber hat die Serie denn vielleicht einen gewissen Einfluss in Sachen Diversität auf andere Produktionen?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, dass Chris Van Dusen ist ja auch bekannt für dieses Colorblind Casting und es gab es ja auch schon sozusagen wie eine der ersten Serien, die da, glaube ich, das gemacht hat, war ja, glaube ich, Grey's Anatomy. Also es wird nicht gesagt, wir haben jetzt die Rolle von dem und dem Arzt und die soll schwarz sein, sondern das heißt, wir haben die und die Rolle und jetzt wird eine Person gecastet, die passt dann, egal sozusagen, welche Hautfarbe die Person hat. Und da schafft Bridgerton natürlich viel und das ist natürlich auch schön, mal so ein, es bricht natürlich auch total mit so Genre-Konventionen, weil normal, wenn wir diese Historiendramen sehen, sind die nur weiß und das ist natürlich schon, also das muss man schon hervorheben, dass das das erste Mal ist, wo eigentlich wirklich auch nicht nur weiße Menschen in diesem Genre sichtbar werden und das ist wichtig auf jeden Fall, das will ich nicht abstreiten, also gerade wenn man sich mit so Serien wie The Crown oder so vergleicht, wo es dann wirklich total weißer Cast ist und dann ja immer sagt, ja, das ist aber so einer historischen Realität geschuldet. Da ist natürlich schon toll, was Bridgerton mit dieser Fiktionalisierung von Vergangenheit machen kann und sagen kann, ja, es hätte auch so sein können. Schaut mal, wir könnten auch in dieser Utopie leben. Das ist schon auch, ich glaube, deshalb macht es das ja auch irgendwie attraktiv. Es wird einem eine Utopie vorgelebt, die sich noch nicht eingestellt hat.
Aber kann so eine Utopie etwas sein, was eine Zukunft vorwegnimmt? Also jetzt ganz konkret gefragt, kann eine Serie wie Bridgerton, die eben Auswirkungen hat auf andere Serien, auch auf andere Filme, Colorblind Casting, Diversity, ist im Serienkosmos in aller Munde, keine Serie kann sich eigentlich, außer es ist eine österreichische, dann geht es schon noch, aber international geht es nicht. Kann sich das in der Gesellschaft fortsetzen, dieses Bewusstsein?
Ja, ich glaube auf so einer Ebene der Repräsentation auf jeden Fall. Also ich glaube auf einer Ebene der Repräsentation kann auf jeden Fall das total viel bewirken, dass man sich wirklich eben sozusagen wegkommt von dieser Vorstellung oder dieser Darstellung von Whiteness als die Norm. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, die Utopie, die uns Bridgerton anbietet, ist zu flach. Das ist natürlich eine Gesellschaft, wo Rasse als Kategorie keine Rolle mehr spielt. Und das ist sozusagen, glaube ich, sozusagen das so als konfliktfrei zu zeichnen, ist schon auch gefährlich. Weil natürlich gibt es da Konflikte, wenn Menschen Macht bekommen, verlieren andere Macht. Da müsste es einfach viel mehr Reibungen geben, glaube ich. Und das ist so als so ganz einfach und easy dargestellt wird, finde ich schon auch schwierig. Oder ich glaube, es zeigt nicht einen Weg, wie man zu einer Utopie kommen könnte, weil der Weg zur Utopie wäre ein steiniger. Und bei Bridgerton ist es so, okay, es gab diese Stunde null und dann hat der König die geheiratet und dann waren alle auf einmal nicht mehr rassistisch und alle weißen Menschen waren total happy, People of Color in ihre Häuser zu lassen. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal einfach auch schon die historische Realität anschaut und auch unser leider, unsere heutige Gegenwart, definitiv nicht der Fall. Und das, glaube ich, macht die Utopie so ein bisschen zu utopisch vielleicht, könnte ich sagen.
Meine Beobachtung ist im Moment, dass Liebe und Leidenschaft, auch Sex in Serien, ich weiß nicht, wie es bei Filmen ist, das kannst du uns vielleicht sagen, gerade sehr, sehr, sehr im Kommen sind. Ich habe heute auch wieder gesehen, in Deutschland, die Produktion von Sex Education, glaube ich, macht auch wieder eine Serie. Es gibt Maxton Hall, eine Serie, wo es um eine romantische Beziehung geht. Das ist sehr anders als noch vor 2-3 Jahren, wo alles dystopisch war. Hast du eine Erklärung, warum das jetzt gerade so ist? Hat das vielleicht auch mit Bridgerton zu tun, wenn man sagt, ja, ich meine, das schlägt dermaßen ein und wir wollen alle in die Kerbe? Oder hat das auch mit einem kulturellen Bewusstsein zu tun, dass man sagt, wir brauchen das jetzt möglicherweise? Was ist deine Erklärung dafür?
Also ich habe mir da total viele Gedanken darum gemacht, vor allem in dem Kontext, der natürlich auch zu dieser Serie heute passt, dass so viele Shows so eine royale Gesellschaft wieder sozusagen so inszenieren und ja, und auch wirklich sozusagen als unkritisch. Also bei The Crown wird es ja auch nicht so gemacht, sondern wird die Queen ja auch total positiv gezeichnet. Und ich habe schon das Gefühl, dass da so ein bisschen so eine, also weil die Gegenwart ja doch sozusagen so drückend ist und sozusagen auch durch so eine Prekarisierung gekennzeichnet ist und so alte Strukturen sozusagen langsam zerbröckeln, so ein bisschen so eine Sehnsucht zu so einer Vergangenheit und dann sich in so einem royalen Eskapismus zu verlieren, aber ja, wirklich so, so eine neokonservatives Begehren, dass man dann auf einmal wieder in diese Welt zurück will.
Das wollen wir es auch nicht kommentieren, aber eigentlich ist es ja schrecklich.
Ja. Ja, und ich meine, es gibt ja auch in Österreich diese Sissy-Serie. Ja. Und also die gibt es ja überall. Dann gibt es ja diese schwedische Produktion Young Royals, es gibt The Crown. Also da gibt es so viel gerade. Und vor allem, dass junge Leute diese royale Welt so faszinierend finden. Geht ja vielleicht auch in die Richtung, dass jetzt diese Gen Z-TikToker total auch auf diese Luxus-Marken abfahren und sozusagen das schnelle Geld wollen, also Richtung Finanzexperten. Ich glaube schon, dass es da so ein Wunsch nach, ja, nach einer wirklich sozusagen vormeritokratischen Welt ist, sozusagen. Die Idee, dass Leistung sich auszahlt, hat sich wahrscheinlich als nicht brauchbar erwiesen. Und das ist natürlich auch spannend, weil das ist natürlich genau weg von dieser bürgerlichen, neoliberalen Welt, in der wir leben, wo sozusagen alle durch Leistung ihren Erfolg und ihren Reichtum bekommen haben. Das wird ja in der Staffel sagen, dass ja auch die Familie von dem Boxer, die auf einmal adlig wird, sagt ja auch, wir haben nichts anders gemacht als die anderen. Natürlich haben wir nichts geleistet, aber die anderen Royals ja auch nicht. Wir haben es jetzt einfach geerbt. Und das ist ja eigentlich total lustig, weil das ja genau eigentlich sozusagen, das ist ja fast schon Kritik an sozusagen unserem neoliberalen Upbringing, dass wir ja alle noch irgendwie, die hier sitzen, total verinnerlicht haben, ja.
Aber wenn es nach dir geht, du hast vorhin schon gesagt, Bridgerton ist für dich eine Art Guilty Pleasure. Soll es eine vierte Staffel geben? Wirst du sie anschauen?
Ich werde sie anschauen. Also es gibt ja noch so viele Bridgerton-Kinder, das sind ja 8, oder? Ich will schon sehen, wie dann alle an den Heiratsmarkt kommen.
Wir werden es, glaube ich, auch schon, oder?
Na, wir werden es auf jeden Fall schauen und das nächste Mal bei der nächsten Staffel bist du wieder dabei, Leonie.
Ja, sehr gerne.
Super. Okay, dann war es das auch schon wieder. Wir sagen vielen Dank, liebe Leonie Kapfer, für dein Kommen. Und danke fürs Zuhören. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Ciao.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.